Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Henn, schönen guten Tag. Immer wieder haben wir in Deutschland heute über den Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke berichtet. Zuletzt vergangene Woche, als der Verteidiger des Hauptverdächtigen abberufen wurde. Heute nun wurde mit großer Spannung erwartet, ob der Angeklagte Stefan E. sich erstmals im Gericht äußern würde. Mehr als das, er hat überraschend ein Geständnis abgelegt. Weitere Hintergrundinfos gleich. Außerdem schauen wir nach Berlin. Der Innensenator will extremistischen Tendenzen bei der Polizei mit einem neuen Konzept vorbeugen. Und wir stellen Ihnen eine drastische Corona-Schutzmaßnahme eines Baden-Württemberger Großkonzerns vor. Es gab viele offene Fragen im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nun gibt es einige weniger. Denn Stefan E., der Hauptangeklagte, der aus rechtsextremen Motiven getötet haben soll, hat überraschend heute die Tat gestanden. Ich habe geschossen, das ließ er von seinem Anwalt verlesen vor dem Frankfurter Oberlandesgericht. Stefan E. präsentierte damit zugleich eine dritte Tatversion, nachdem er vor dem Prozess in zwei Vernehmungen unterschiedliche Angaben zur Tat gemacht hatte. Zunächst hatte er den Mord ausführlich gestanden, später dieses Geständnis widerrufen. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau verfolgt den Prozess. Herr Fittgau, wie glaubwürdig ist nun das heutige Geständnis?
Es ist wirklich glaubwürdig, das muss man sagen, denn er hat sehr detailliert beschrieben, wie die Tat vorbereitet wurde über Jahre. Er hat sie gemeinsam mit seinem Gesinnungsgenossen Markus H. vorbereitet. 2016 waren die beiden das erste Mal am Hause der Familie Lübcke und dann sind sie immer wieder dorthin gegangen, haben gleichzeitig im Wald Schießübungen gemacht, haben eine Schießscheibe mit dem Porträt Walter Lübckes wie auch mit dem Porträt der Bundeskanzlerin Angela Merkel angefertigt, darauf geschossen und sie hatten für sich entschieden, Walter Lübcke ist genauso wie Angela Merkel mitschuldig, hauptschuldig für diese Flüchtlingspolitik im Raum Kassel und dafür muss er sein Leben geben. Das haben sie beide entschieden, also Rechtsterroristen, die minutiös diesen Mord vorbereitet haben.
Mit diesem Geständnis wird nun also der mutmaßliche Komplize auch schwer belastet, richtig?
So ist es. Also der Komplize war ja schon mal im Gespräch durch die zweite Version der Tat. Da hatte er seinem Komplizen Markus H. auch schon eine Mitverantwortung gegeben, hatte gesagt, er hätte den Schuss abgefeuert, der hätte sich gelöst. Das war also eher eine Panne gewesen, das war sozusagen die zweite Version. Jetzt aber schildert er Markus H. als denjenigen im Hintergrund, der die Fäden gezogen hat, der ihn zu den Waffen gebracht hat, der ihn wieder radikalisiert hat, nachdem er sich einige Zeit aus der rechtsradikalen Szene zurückgezogen habe, sei dieser Markus H. im Grunde der Anstifter gewesen, der Mentor, der sowas zwischen Freund und Vater gewesen sei, so hat er das beschrieben. Also damit ist Markus H. sehr stark mitbelastet und man wird sehen, wie er diese Version von Stefan E. dann einstuft.
Hat sich denn der Hauptangeklagte Stefan E. zu seinen Motiven näher geäußert?
Ja, er hat ein zerrüttetes Leben beschrieben, das muss man sagen, hat in dieser schriftlichen Erklärung, die sehr lang war, die der Anwalt verlesen hat, gesagt, ich habe von Kindheit an eigentlich keine wirkliche Perspektiven für ein glückliches Leben gehabt, bin vom Vater massiv geschlagen worden, Alkoholiker, die Mutter sei geschlagen worden, über viele Jahre hinweg, sei wirklich ein verängstigtes Kind gewesen mit psychischen Problemen schon sehr früh, das hätte sich auch weit in seine Jugend reingezogen, er selber sei dann gewalttätig geworden, hätte eben angefangen, selber auch den Fremdenhass des Vaters zu übernehmen und hätte dann eben sehr früh, das weiß man auch schon, verschiedene Taten begangen, einen Versuch, ein Flüchtlingsheim anzuzünden, ein Auto vor einem Flüchtlingsheim in Brand zu setzen und auch Messerstiche gegen einen Imam und Ähnliches hat er schon sehr früh begangen, also voller Hass. Und dieser Hass sei eine Zeit lang mal in den Hintergrund getreten, als er nämlich Familie bekommen habe, eine Frau, die auch selber russische Abstammung habe. Deswegen hat er sich auch gegen Fremdenhass als Ganzes gewehrt und auch sozusagen Rassenlehren abgelehnt. Er sagt, das ist auch Hitler, das hätte ihn alles nicht gezeugt, aber trotzdem ein Grundhass gegen Einwanderer, gegen Überfremdung sei bei ihm tendenziell immer da gewesen. Und das habe sich dann eben wieder mit Lübcke radikalisiert. Lübcke, der eben wie Angela Merkel für eine Flüchtlingspolitik, für Überfremdung aus seiner Sicht stand.
Zugleich zeigte er Reue und wandte sich damit auch an die Familie Lübcke.
So ist es. Das hatte er schon in dem ersten Geständnis getan, das auch von der Familie als glaubwürdig eingestuft war. Und da ging er jetzt wieder hin zurück und sagt, ich habe diese Tat begangen. Da ist auch nichts zu beschönigen. Ich kann sie nicht rückgängig machen. Ich bereue es. Ich finde es aus heutiger Sicht falsch, dass jemand wegen einer politischen Meinung, wegen einer Religion oder einer Hautfarbe sterben muss. Das sehe ich heute als falsch an. Und dreimal hat er gesagt, mir tut es leid. Nur er weiß, er kann es nicht ändern. Er möchte jetzt noch, indem er dem Anwalt der Familie die Möglichkeit gibt, noch Fragen zu stellen und nachzuhaken, einfach auch der Familie noch die Chance geben, wenigstens aus ihrer Sicht noch offene Fragen zu beantworten. Mehr könne er nicht tun, sagt er.
Das Geständnis ist eine Wende im Prozess. Was bedeutet es nun für den weiteren Verlauf?
Ich glaube, dass im weiteren Verlauf jetzt die Rolle von Markus H., der ist ja wegen Beihilfe bisher angeklagt, möglicherweise wird es auch zu einem gemeinschaftlichen Mord erweitert. Also er ist jetzt stark belastet als derjenige, der im Hintergrund agiert hat, eine labile Person, Stefan E., als labile Person gelenkt hat, geleitet hat. Und möglicherweise wird dann auch über diesen Markus H. werden noch weitere Rechtsradikale, es gibt bereits einige Spuren im Hintergrund, in den Blick geraten. Also das Verfahren ist noch lange nicht geklärt. Außerdem hat Stefan E. bestritten, dass er das Messerattentat auf den Flüchtling, das ist ja der zweite Vorwurf gegen ihn, dass er versucht hat, einen Flüchtling zu töten, das hat er zurückgewiesen. Auch dieses Verfahren geht ja weiter und auch da wird man weiter sehen. Also der Prozess ist noch lange nicht vorbei.
Zum Geständnis heute im Lübcke-Prozess, Ludger Fittgau. Vielen Dank. Ende Mai starb der Afroamerikaner George Floyd durch Polizeigewalt in Minneapolis. Sein Tod löste auch in Deutschland Proteste gegen Rassismus aus. Tausende Teilnehmer demonstrierten auf dem Berliner Alexanderplatz. Auch in anderen Großstädten gingen Menschen auf die Straße. Seither streiten Politiker und Gewerkschafter darüber, wie stark rassistische oder rechtsextreme Denkmuster in deutschen Sicherheitsbehörden verbreitet sind. Während Bundesinnenminister Horst Seehofer das Problem bestreitet, kommen aus einzelnen Ländern konkrete Vorschläge. Geht es nach Rot-Rot-Grün in Bremen, so soll die Polizei künftig Quittungen über Polizeikontrollen erstellen, die den genauen Anlass der Maßnahme beschreiben. In Berlin will der Innensenator das Problem an der Wurzel packen und extremistischen Tendenzen bei der Polizei künftig besser vorbeugen. Dieter Nürnberger stellt uns das Konzept vor.
Knapp 25.000 Polizeibeamtinnen und Beamte gibt es derzeit in Berlin. Und in den vergangenen 4 Jahren mussten 33 Disziplinarverfahren wegen rechtsextremistischer Vorfälle eingeleitet werden. So wurden etwa der Hitlergruß gezeigt oder auch Sieg Heil gerufen. Auch gab es Fälle von politisch eindeutigen Tätowierungen. Diese Zahlen nannte heute Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, als er ein neues Konzept zur internen Vorbeugung und Bekämpfung von extremistischen Tendenzen vorstellte. Die offiziellen Fallzahlen seien somit gering, doch gelte es, der so wörtlich herausragenden Verantwortung der Polizisten gerecht zu werden, da sie in besonderer Weise den Rechtsstaat repräsentieren und auch das Gewaltmonopol innehaben, so Berlins Innensenator.
Eine Behörde hat nur dann öffentliches Vertrauen verdient, wenn sie auch gegen Fehlentwicklungen in den eigenen Reihen entschlossen vorgeht. Jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel und die Polizei muss über jeden Zweifel erhaben sein.
Das Berliner Konzept sieht deshalb 11 Punkte vor, die zunächst bei der Hauptstadtpolizei und später auch innerhalb der Innenverwaltung des Bundeslandes umgesetzt werden sollen. Der Maßnahmenkatalog ist eine Mischung aus Früherkennung, Prävention und auch Fürsorge für die Beamten. So sollen beispielsweise in einer Zuverlässigkeitsprüfung Bewerber für den Polizeidienst mehr als bisher überprüft werden. Andreas Geisel.
Wir wollen für die Zuverlässigkeitsüberprüfung, das heißt beim Einstellungsverfahren, für Anwärter, für Polizistinnen und Polizisten eine Abfrage starten beim Verfassungsschutz Berlin. Das heißt, keine Sicherheitsüberprüfung in dem umfassenden Sinne, wie das beispielsweise bei Beschäftigten notwendig ist, die hier im Bereich arbeiten, die mit Geheimnissen und Ähnlichem umgehen müssen, aber schon eine Abfrage beim Verfassungsschutz hinsichtlich der Frage, ob es Auffälligkeiten gegeben hat von Bewerbern im extremistischen Sinne.
Natürlich könne man den Bewerberinnen und Bewerbern nicht in die Köpfe schauen, sagt Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Doch hofft sie, dass durch anschließende Gespräche schon erste Verdachtsmomente ausgemacht werden können. Die Beratung durch den Verfassungsschutz soll ausgebaut werden. Ebenso wird es einen Extremismusbeauftragten bei der Polizei geben, Ansprechpartner für Behördenleitung, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ein weiterer Schwerpunkt im Konzept: ein anonymes Hinweisgebersystem. Bislang wurde dies nur bei der internen Korruptionsbekämpfung eingesetzt, nun also auch für extremistische Vorfälle. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Die Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Die dort bisher bearbeiteten Hinweise waren sachlich und sollten nicht bloß im Misskredit bringen. Letztgenanntes lässt sich ohnehin recht schnell aufklären. Die Sorge vor Denunziantentum hat sich also bislang nicht bestätigt.
Der Polizeipräsidentin geht es aber auch um eine erweiterte Fürsorgepflicht. Wer immer nur in sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten arbeite, könne leicht zu Vorurteilen verführt werden. Das Konzept sieht deshalb auch einen Ausbau der sogenannten Umfeldveränderung vor.
Es gab feststehende Kooperationen zwischen zum Beispiel früher mal dem Abschnitt 53 in Kreuzberg-Nord und dem Abschnitt 43 in Zehlendorf. Eine solche Zusammenarbeit, Kooperation, gab es auch zwischen anderen Abschnitten. Es könnte sich anbieten, das wieder aufleben zu lassen oder gar auszubauen.
Erarbeitet werden soll auch ein Berliner Polizeimonitor, eine Studie zu Einstellungsmustern und Wertvorstellungen der Mitarbeiter. Berlins Innensenator sieht hierin keinen Gegensatz zur kürzlich erfolgten Absage einer Racial Profiling-Studie durch den Bundesinnenminister. Er verweist auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz, wonach die Länder auch eigene Maßnahmen entwickeln können. Das Berliner Konzept soll im Winter verabschiedet werden.
Berlins Innensenator will Extremismus bei der Polizei vorbeugen. Sie hörten einen Bericht von Dieter Nürnberger. Corona ist noch lange nicht zu Ende. Für den Ärzteverband Marburger Bund ist Deutschland bereits mitten in der zweiten Welle. Derzeit schauen alle mit Besorgnis auf die Reiserückkehrer, die aus Regionen mit hohen Infektionszahlen zurückkehren. Von ihnen gehe eine besondere Gefahr aus, sagt das Robert-Koch-Institut. Ein deutlicher Fingerzeig, der manche Unternehmen zu drastischen Maßnahmen verleitet. Ein Großkonzern am Bodensee lässt nun die Mitarbeiterausweise aller Beschäftigten, die länger als 5 Tage frei hatten, grundsätzlich sperren und damit auch den Zutritt zum Werksgelände.
Wir stehen hier am Drehkreuz von Werk 1 von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. Ich war die letzten Tage nicht in Urlaub und schon gar nicht in einem Risikogebiet. Mein Ausweis ist nicht gesperrt. Ich lege den auf und gehe durch.
Und schon ist Wolfgang Boller, Sprecher des Dieselmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems MTU in Friedrichshafen, auf dem Betriebsgelände. Andere dagegen müssen draußen bleiben, trotz elektronischem Dienstausweis.
Wir sperren im Prinzip die Mitarbeiter, die eine lange Abwesenheit von der Firma, vom Firmengelände haben, länger als 5 Tage. Da wird der Ausweis und damit die Zugangsberechtigung zum Werksgelände zunächst einmal gesperrt.
Erläutert Vorstandschef Andreas Schell jene neue Regelung, die seit Anfang der Woche in Kraft ist. Das heißt, wer von den insgesamt etwa 7.500 Mitarbeitern an den deutschen Standorten im Urlaub war, kommt erst einmal nicht mehr in die Fabrik. Den Zugang bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst dann wieder, wenn sie per E-Mail verbindlich erklären, dass sie sich nicht in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben. Sollten sie in einem solchen Risikogebiet gewesen sein, müssen sie sich verbindlich auf eine Corona-Infektion hin testen lassen. Erst nach all dem wird der Mitarbeiterausweis wieder entsperrt.
Wenn man sich die Fakten und Daten anschaut, dann stellen sicherlich die Urlaubszeiten ein nicht unerhebliches Risiko dar, weil schlichtweg der Urlaubsort, aber auch die gemeinsame Reisezeit, gerade wenn man zum Beispiel in einem Flugzeug unterwegs ist, einfach ein Risiko darstellen und dieses Risiko gilt es für uns zu minimieren.
Die Sperrung der Mitarbeiterausweise für Urlaubsrückkehrer klingt beim ersten Hinhören nach einem drastischen Einschnitt. Aber, so Andreas Schell,
diese ganze Maßnahme ist bislang von unseren Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen worden und deswegen sehe ich auch eine hohe Bereitschaft, diese Thematik zu unterstützen.
Wohl wahr, von Verärgerung, Protesten gar von Mitarbeitern gegen die neue Regelung ist nichts zu hören. Stattdessen Verständnis bei den allermeisten Beschäftigten.
Ich sehe das schon als sinnvoll an. Also wenn man die Gefahr von dem Corona sieht, dann denke ich, ergibt es Sinn, dass man wirklich das dann konsequent durchzieht. Die letzten Meldungen zeigt ja schon, dass die Reiserückkehrer da potenzielle Virus-Einschlepper sind.
Prinzipiell finde ich das okay und beschränkt uns auch nicht so weit, weil das ja ziemlich leicht mit einer E-Mail wieder aufgehoben werden kann.
Sollte dabei jemand falsche Angaben machen, gäbe es hinterher mächtig Ärger. Allerdings, so Vorstandschef Andreas Schell,
wir erwarten von unseren Mitarbeitern einen aufrichtigen Umgang mit dieser Thematik. Dazu sind wir alle verpflichtet.
Das sieht auch einer so, der normalerweise kraft Amtes nicht immer mit den Ideen des Vorstandschefs einverstanden ist. Thomas Bittelmeier ist Betriebsratsvorsitzender bei Rolls-Royce Power Systems MTU in Friedrichshafen. Doch in diesem Fall, bei der Sperrung der Mitarbeiterausweise für Urlaubsrückkehrer, steht er voll auf der Seite der Unternehmensleitung. Für ihn ist diese Regelung
sicher eine sinnvolle Sache, weil der ein oder andere Mitarbeiter, der in Urlaub geht, liest in der Regel nicht unbedingt alle Bekanntmachungen.
Durch die Sperrung der Mitarbeiterausweise müsse sich nun wirklich jeder Urlaubsrückkehrer, ob er will oder nicht, mit der Problematik der Corona-Risikogebiete auseinandersetzen und ob man selbst dort gewesen ist.
Über den Weg kriegen wir sicher als Firma alle abgedient, sprich alle Mitarbeiter einmal abgefragt.
Seit Anfang der Woche ist die neue Regelung in Kraft. Erste Bilanz zu Vorstandschef Andreas Schell.
Wir haben derzeit etwa 850 Werksausweise, die gesperrt sind. Wir haben in dieser Woche bereits 250 Werksausweise, die gesperrt waren, wieder entsperrt. Und wir haben 4 Mitarbeiter, die aus Risikogebieten heimgekehrt sind, getestet und sozusagen, die haben einen negativen Testbescheid, denen wird der Zutritt zur Firma wieder gewährt.
Vorstandschef Andreas Schell will dem Virus in seinem Unternehmen keine Chance geben. Und das hat auch mit seiner eigenen, ganz persönlichen Geschichte zu tun. Schell hatte sich zu Beginn der Pandemie, nämlich bereits im März, selbst mit dem Erreger infiziert. Wochenlang brachte der sportliche Mitfünfziger, der schon mal gerne auch einen Marathon läuft, in Quarantäne zu und weiß von daher aus eigener, ganz persönlicher Erfahrung.
Diese Virusinfektion ist keine Spaßveranstaltung. Also zum einen, man sucht sich das nicht aus, man wählt es nicht, sondern das trifft einen. Es ist eben auch unsichtbar. Und für mich persönlich, ich muss im Nachhinein sagen, da war schon auch eine gehörige Portion Glück dabei, dass es bei mir bislang so harmlos ausgegangen ist an dem Thema. Und für mich hat das natürlich schon auch ein Stück weit mein eigenes persönliches Handeln damit geprägt, dafür zu sorgen, dass wir diese Virusinfektion so schnell wie möglich und kontrolliert wie möglich eindämmen.
Thomas Wagner über eine besondere Corona-Schutzmaßnahme eines Unternehmens am Bodensee. Und damit endet Deutschland heute. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Kate Malaike mit Campus und Karriere. Sie geht dort unter anderem der Frage nach, wie sich das Bildungssystem krisenresistenter machen lässt. Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina haben Vorschläge dazu entwickelt. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Claudia Hennen.